Stell dir vor, du besuchst eine Bibliothek. Und diese Bibliothek, das ist eine Bibliothek, wie man sie kennt. In der Bibliothek gibt es Bücher, es gibt Bücher über Gedichte, es gibt aber auch CDs, also Musikalben, es gibt Geschichtsbücher, es gibt Biografien, die fesseln, Biografien, die emotional mitnehmen, es gibt Bücher über die Zukunft und es gibt persönliche Briefe an Menschen. Und diese Bibliothek, die ist also eine Bibliothek wie jede andere, aber sie ist gleichzeitig auch eine Bibliothek wie keine andere. Denn in dieser Bibliothek gibt es nur Bücher zu einem bestimmten Thema. Bücher mit einem roten Faden. Und obwohl diese Bücher und diese CDs und alles, was wir da finden, verschiedene Dinge streifen, ist dieser rote Faden immer da, ja? Wenn du was liest über Liebe, über Krieg und Frieden, über Morde und Verbrechen, über Rettungsaktionen, etwas über Weltgeschichte, über Vertrauen und Versagen, Freundschaft, Weisheit, Familie und vor allem über Gott. Überall findest du den gleichen roten Faden. Und diese Werke in dieser Bibliothek, die sind von ganz verschiedenen Menschen geschrieben. Die sind von allen möglichen Berufen geschrieben. Da gibt es Fischer, Könige, es gibt Priester, es gibt einen Arzt, einen Maulbeerbaumzüchter, was auch immer das ist, und Hirten. Diese Werke sind über einen Zeitraum von circa 1600 Jahren geschrieben. Sie sind weit über 3000 Jahre alt. Und diese Bibliothek, das ist die Bibel. Das ist ein Buch, in der eine ganze Bibliothek steckt. Und mit diesem Buch wollen wir uns beschäftigen in unserer neuen Predigtreihe über das Thema Wortschatz. Die Bibel ist nämlich wirklich ein Buch der Rekorde. Und Wycliffe, eine Gesellschaft, die die Bibeln auf der Welt unter die Menschen bringt, beziehungsweise sie an die Menschen verteilt, die sie noch nicht lesen konnten. Die haben Statistiken in 2019 festgestellt, dass die Bibel oder dass Teile der Bibel auf über 3.384 Sprachen zu haben sind, von über 7.000 Sprachen. Das klingt jetzt gar nicht so viel, also ein bisschen mehr als 50%. Es entspricht aber 6,9 Milliarden Menschen. Also 6,9 Milliarden Menschen auf dieser Welt können Teile der Bibel in ihrer Sprache lesen. 5,6 Milliarden Menschen können die ganze Bibel in ihrer Sprache lesen. Das ist eine gigantische Zahl. Das kann man sich nicht vorstellen. Und dieses Buch der Rekorde, ja, es gibt kein Buch, was öfter in der Geschichte dieser Welt gedruckt und verbreitet wurde. Dieses Buch der Rekorde hat einen roten Faden und hat so viele Menschen verändert wie kein anderes Buch. Wir haben eine der größten Schmuggelgeschichten in der Weltgeschichte, die Operation Perle. 1 Million Bibeln wurden in das kommunistische China geschmuggelt in nur einer Nacht. Also ein Buch der Rekorde. Keine Schrift im Altertum ist besser belegt als die Bibel. Es sind Worte, die ohne Waffen ein Weltreich zu Boden gezwungen haben. Es sind Worte, die gehasst, verbrannt, geliebt und gelesen wurden. Und wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen in dieser Reihe, weil die Bibel irgendwie im größten Teil der Gesellschaft keine Rolle mehr spielt. Ich weiß nicht, wenn ihr in euer Umfeld schaut, in die Menschen, mit denen ihr so Kontakt habt, die euch begegnen, bei wie vielen dieser Menschen spielt die Bibel eine maßgebliche Rolle in ihrem Leben? Wahrscheinlich eher weniger, wenn es jetzt nicht um Gemeinde geht. Und das ist eigentlich völlig verrückt, weil Menschen sterben seit Jahrhunderten dafür, dass sie die Bibel lesen können. Ja? In anderen Ländern werden sie umgebracht, nur weil sie eine Bibel irgendwo zu Hause rumliegen haben. Wir haben dieses riesige Privileg in unserer Gesellschaft, die Bibel lesen zu können, in Freiheit, in unserer Sprache. Es war noch nie so leicht und trotzdem lesen wir in diesem Land so wenig in der Bibel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deswegen wollen wir als Gemeinde eine Lanze brechen für dieses einzigartige Buch. Und Wortschatz, das ist die Bibel für uns als Gemeinde, weil jede Handlung, über die wir hier vorne reden, jede Aussage, die wir hier treffen, wird von diesem Buch beurteilt. Also alles, was wir als Gemeinde tun, steht auf dem Fundament dieses Buches. Und deswegen ist es für uns so besonders. Auch das Leben als Christ, also das Leben für mich und auch für euch steht auf diesem Buch. Jede Handlung, die wir tun, wird von diesem Buch beurteilt und soll von diesem Buch geprägt werden. Und deswegen habe ich euch eine These mitgebracht, eine Aussage, die über diese Reihe stehen wird und die wir uns anschauen wollen. Die Bibel ist Gottes überliefertes Reden in unser Leben. Die Bibel ist Gottes überliefertes Reden in unser Leben. Damit wollen wir uns beschäftigen und ich habe euch einen Vers mitgebracht für den Anfang. Der steht in Hebräer 4, Vers 12. Wenn ihr die Bibel dabei habt oder euer Smartphone dabei habt, schaut gerne mit rein, ob das auch so drin steht, wie ich das sage. Und dieser Vers macht so deutlich, was die Bibel für uns als Gemeinde ist. Das steht in Hebräer 4, Vers 12. Und da schreibt der Schreiber dieses Briefes: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Deswegen spielt die Bibel für uns als Gemeinde so eine große Rolle, weil die Bibel über sich selbst sagt, dass sie das Wort Gottes ist. Also Gott spricht durch dieses Buch und wir werden uns mit diesem Thema Wort Gottes noch mehr beschäftigen in der nächsten Woche. Trotzdem schon mal dieser Vers als Ausgangsposition. Gottes Geist spricht durch dieses Buch zu Menschen. Und dieses Buch ist ein Buch, was Auswirkung hat. Das ist kein Buch, was ich lese. Ich kann es lesen und dann wieder weglegen. Aber wenn ich es zulasse, dann wird dieses Buch Leben verändern. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich möchte dir zu Anfang dieser Reihe möchte ich dir eine Frage stellen. Welchen Einfluss hat die Bibel konkret auf dein Leben? Wenn du jetzt sagst, eigentlich eher weniger oder gar keinen Einfluss, dann kann das verschiedene Gründe haben. Vielleicht hältst du die Bibel für ein Märchenbuch, für eine Sammlung von Mythen und Legenden. Oder sie ist ein Ratgeber, ja, womit man irgendwie ein gutes Leben leben kann unter vielen. Oder du willst, dass sie dein Leben verändert, aber irgendwie schaffst du es nicht, sie zu lesen. Oder du liest sie, aber du verstehst nichts. Und diese Probleme, diese verschiedenen Probleme, die wollen wir in dieser Themenreihe angehen. Und wir werden uns vier Fragen stellen in den vier Predigten. Ist die Bibel als Quelle der Wahrheit vertrauenswürdig? Das wollen wir uns heute anschauen. Ist die Bibel als Quelle der Wahrheit vertrauenswürdig? Nächste Woche dann, was sagt die Bibel über sich selbst? Dann wollen wir uns fragen, was muss ich beachten, wenn ich die Bibel verstehen und studieren will? Und dann als letztes, wie kann das Lesen der Bibel Auswirkungen auf mein Leben haben? Diese vier Fragen wollen wir uns anschauen in den nächsten vier Predigten. Und heute wollen wir beginnen mit der Frage, ist die Bibel als Quelle der Wahrheit vertrauenswürdig? Wir werden überschüttet in unserer Generation mit Lebensentwürfen, mit Religionen, mit Philosophien und Theorien. Wir werden überschüttet mit Fakten und mit Unwahrheiten und auch mit Halbwahrheiten. Nie war das gesamte Wissen der Menschheit größer, weil jeder übers Internet auf irgendwie fast alles zugreifen kann. Und nie war es schwieriger, die Wahrheit aus allem rauszufiltern. Wir sind es gewohnt, dass irgendwie geschummelt wird, dass Menschen uns über den Tisch ziehen durch Kleingedrucktes, dass in Doktorarbeiten geschummelt und plagiiert wird, in Beziehungen wird verheimlicht, Weltgeschichte wird aus der Sicht des Siegers geschrieben, Fakten werden geleugnet und wir selbst halten meistens nur das für wahr, was auch unserer Meinung entspricht. Und jetzt kommt die Bibel da rein und nimmt für sich in Anspruch, dass Gott in diesem Buch Weltgeschichte aus seiner Perspektive erzählt, dass Gott in diesem Buch Wahrheit offenbart, die wir nicht auf eine andere Art und Weise rausfinden können. Und das Besondere an diesem Buch, das führt zu zwei Möglichkeiten, wenn du die Bibel liest. Das erste ist, du kannst es gelesen als Mythos abtun. Das zweite ist, du kannst dein Leben von Gott auf den Kopf stellen lassen. Warum? Die Bibel beschreibt die Realität, in der wir leben, auf eine so andersartige und auf eine so übernatürliche Weise teilweise. Wenn man liest, was Gott für Dinge tut, was er für Dinge getan hat, dann provoziert das. Und dann stellt das unser Weltbild auf den Kopf. Die Bibel ist nicht nur dazu da, um dich zu informieren, sondern die Bibel ist dazu da, um dich zu transformieren. Sie will nicht nur dein Wissen erweitern, sie will dich verändern. Und wenn das wahr ist, was in der Bibel steht, dann hat das Konsequenzen für die Ewigkeit. Denn die Bibel macht klar, deine Seele lebt ewig. Deine Seele lebt ewig und auch wenn du stirbst, bist du nicht einfach futsch, sondern die Bibel behauptet, du stehst dann vor dem lebendigen Gott und musst dich für dein Leben verantworten. Und diese Perspektive Ewigkeit, wenn wir diese Perspektive in unser Leben lassen, dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, und du ignorierst es, was Gott über dich sagt, du ignorierst die Liebe, die er für dich hat, dann triffst du die unklügste, schlimmste Entscheidung in deinem Leben. Und du kannst sie nach dem Tod nicht wieder rückgängig machen. Wenn die Bibel oder wenn die Botschaft der Bibel aber nicht wahr sein sollte und du setzt dein Leben darauf und nimmst all die Nachteile in Kauf, du tust Dinge nicht, die andere tun, du tust Dinge, die andere lieber lassen, du lässt dich auslachen, weil du so eine komische Meinung vertrittst, die nicht in den Mainstream passt, du wirst in den größten Teil dieser Welt vielleicht auch gefoltert und getötet und die Bibel und die Botschaft der Bibel ist nicht wahr, dann hast du ebenfalls die schlechteste Entscheidung deines Lebens getroffen. Paulus sagt in 1. Korinther 15 über die Auferstehung, die so das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann sind wir am schlimmsten dran von allen Menschen. Und deswegen, weil diese zwei Möglichkeiten vor unserem Leben stehen, ja, die Bibel hat entweder recht oder sie hat nicht recht. Sie ist vertrauenswürdig oder sie ist nicht vertrauenswürdig. Und je nachdem, wie ich mich entscheide und ob es richtig ist oder nicht, werde ich entweder die beste Entscheidung meines Lebens oder die schlimmste Entscheidung meines Lebens getroffen haben. Deswegen ist es so wichtig, ob wir uns damit beschäftigen, ist die Bibel es wert, dass ich mein Leben danach ausrichte? Ist die Bibel es wert, dass ich mein Denken und mein Handeln danach ausrichte? Und wenn wir uns diese Vertrauenswürdigkeit anschauen, dann geht es nicht unbedingt um absolute empirische Beweise, also so wie man naturwissenschaftlich Gesetze bestimmt, das macht man über empirische Versuche, sondern es geht um einen historischen Beweis. Also die Frage, die Dinge, die in der Bibel beschrieben werden, die passiert sind, ist das plausibel oder nicht? Und das beweist man auf eine andere Art und Weise als naturwissenschaftliche Gesetze. Deswegen schauen wir uns an, sind die Erfahrungen, die Menschen in der Bibel gemacht haben, die aufgeschrieben wurden, sind die plausibel? Ist es plausibel, dass das genau so passiert ist, wie das in diesem Buch steht? Auch wenn es noch so unwahrscheinlich und so komisch klingt, ist es vertrauenswürdig, ob das da drin steht? Und wir wollen uns heute zwei Bereiche anschauen, die für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel und dessen, was hier drin steht, sprechen. Und das ist einmal das Menschenbild, was die Bibel vermittelt, und einmal historische Belege, die die biblischen Berichte authentisch machen. Wir wollen starten mit dem Menschenbild. Und da habe ich euch zwei Personen mitgebracht. Und vielleicht seid ihr ein Fan von irgendwie von Actionfilmen oder von anderen Filmen, ja, Shrek zum Beispiel. Und viele dieser Filme, dieser Komödien haben ein bestimmtes Merkmal, zumindest seit neuerer Zeit. Und zwar geht es um den Antihelden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Antiheld, das ist der Held der Geschichte, aber er hat überhaupt keine heldenhaften Eigenschaften. Ja? Zum Beispiel Shrek, der Oger, ist einfach nur ungehobelt, ja, der ist eklig und trotzdem ist er der Held dieser Geschichte. Oder Iron Man bzw. Tony Stark von den Avengers, der ist narzisstisch, der ist ein Egomane, aber er ist irgendwie doch der Held dieser Geschichte und an den entscheidenden Punkten entscheidet er sich richtig wie ein Held. Und der Grund, warum viele Filme so einen Anti-Helden als Hauptfigur haben, ist, dass wir als als Zuschauer uns sehr gut mit diesem Helden identifizieren können, weil er unperfekt ist, weil diese Unperfektheit, diese Menschlichkeit im Vordergrund steht. Und das bringt uns zum Schmunzeln und manche Eigenschaften kommen uns bekannt vor. Und das macht irgendwie, das macht es sympathisch. Wir wissen ja aber auch, dass es nicht Realität ist. Also wir wissen, dass diese Filme mit diesen ganz krassen Antihelden nicht Realität sind. Auf der anderen Seite ist es uns sympathisch, weil Eigenschaften und Unperfektheit uns bekannt vorkommt. Wenn aber jemand eine Religion gründet oder eine Bewegung, dann eine Ideologie, dann war es immer so, dass Menschen sich besser darstellen, als sie sind. Wenn Menschen Geschichte schreiben, also wenn sie behaupten, das sind Dinge, die real stattgefunden haben, dann können wir häufig beobachten in der Vergangenheit, dass Menschen Geschichte beeinflussen, damit sie die Geschichtsschreiber besser dastehen. Das ist ein häufiges Phänomen, gerade bei sehr starken Ideologien, die wir in der Vergangenheit in Europa zum Beispiel hatten. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen kritisch auf die Bibel gucken, weil sie sagen, ja, das, was da geschrieben steht, das ist ja gefärbt, das haben sich Menschen ausgedacht, um eine bestimmte Religion zu unterstützen, oder das haben Menschen nachträglich verändert, damit ein bestimmtes Gottesbild, ein bestimmtes Weltbild transportiert wird. Und die Frage ist, ist die Bibel wie alle anderen Bücher, wie alle anderen Ideologien? Und ich glaube nicht, weil die Bibel eben das genau nicht macht. Sie hat ein realistisches Menschenbild. Sie benutzt oder beziehungsweise sie benutzt Antihelden nicht so im Sinne, dass das absichtlich böse und fiese Menschen sind, sondern sie benutzt Menschen als Protagonisten, die menschlich sind, die unperfekt sind. Die Bibel beschreibt das Leben von Menschen, die unperfekt sind. Die Menschen, die mit Gott unterwegs waren, sind keine schimmernden Helden, die nichts falsch gemacht haben. Es waren Menschen mit teilweise richtig großen Problemen. Ihr Verhalten war bösartig in bestimmten Situationen. Und wir erkennen uns darin wieder. Wenn wir uns Mose anschauen, Mose hat aus einem Impuls heraus einen Mann erschlagen, weil er wütend war, dass dieser Mann einen Mitmenschen aus seinem Volk umgebracht hat. David, der König, der ein Vorbild ist für den Glauben, hat Ehebruch begangen und hat dann den Mann der Frau, mit der Ehebruch begangen hat, ermorden lassen. Elia, ein großer Held aus dem Alten Testament, hatte depressive Phasen. Zwei Schüler von Jesus wurden Söhne des Donners genannt, und zwar nicht ohne Grund. Die Frage ist, wenn du einen Heldenroman schreiben würdest, wenn du ein Weltbild, wenn du dein Leben auf etwas bauen würdest, würdest du mit solchen Menschen arbeiten, mit solchen Vorbildern? Die Bibel beschönigt nichts. Sie vertuscht nichts. Der Verfasser wird nicht durch menschliche Anerkennung korrumpiert. Die Autoren wollten nicht irgendwie, dass Leute das toll finden, was sie schreiben, oder dass Menschen sagen, boah, so tolle Hauptfiguren, darum ging es ihnen nicht. Im Gegenteil, die Bibel macht ganz klar, Gott schaut ins Herz. Er sieht unsere ganzen Abgründe. Er sieht alles, was in uns verborgen ist, was wir niemandem zeigen wollen. Jeremia schreibt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das ist irgendwie ein ziemlich düsteres Menschenbild. Aber es ist realistisch. Wenn wir unser eigenes Herz gucken, dann merken wir, dass da ziemlich viel Egoismus drin steckt. Und die Bibel verschweigt es nicht. Die Bibel verschweigt es nicht, was die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen kaputt gemacht hat. Sie nennt es Sünde, das ist eine Trennung zwischen uns und Gott. Er hat uns gut geschaffen, aber unsere Rebellion in unserem Leben macht das Gute kaputt. Deine Sünde steht zwischen Gott und dir. Und daraus resultieren unsere Probleme in Ehe, in Arbeit, mit Streit, Egoismus. Das kommt aus dieser Rebellion gegen Gott. Und Gott zeigt uns in der Bibel, hey, das ist schlecht in seinen Augen, das ist gut in seinen Augen. Aber er zeigt uns nicht nur die Probleme, sondern Gott zeigt uns auch die Lösung. Er zeigt uns in der Bibel kaputte Menschen, aber er zeigt auch die Lösung, wie diese Menschen wieder heil werden können. Er zeigt uns die Lösung für unsere Probleme zwischenmenschlich. Er zeigt die Lösung für die Probleme in deinem Charakter. Er zeigt die Lösung für das Problem mit deinem schlechten Gewissen. Er gibt uns die Antworten auf die Fragen, auf die großen Fragen der Menschheit. Die Fragen, die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen betreffen. Er gibt uns seinen Sohn, Jesus Christus, der als Mensch auf die Erde kommt und der für unseren ganzen Mist stirbt. Er ist der einzige Held in der Bibel, der einzige Mensch überhaupt, der je gelebt hat, der wirklich perfekt war. Er hat nichts falsch gemacht. Ja? Alle Helden in der Bibel haben irgendwie Dreck an ihrer Weste, aber Jesus nicht. Er ist der einzige, der wirklich perfekt war, aber nicht, weil er einfach ein besserer Mensch war als alle anderen, sondern weil er mehr als ein Mensch war, weil er Gott war. Und selbst er, also selbst Jesus Christus, der Kern unseres Glaubens, selbst er tritt ganz anders auf, als Menschen irgendwie es erwartet haben. Die Menschen haben erwartet, dass er kommt wie ein großer Feldherr, dass er die Römer rausschmeißt, die Besatzer in Israel zu der Zeit, dass er irgendwie mächtig auftritt, aber er tritt demütig auf. Er tritt auf als ein Diener. Er tritt mit einer Stärke auf, die liegt nicht in militärischer Kraft oder in irgendwie rhetorischer Überzeugungsfähigkeit, sondern in Liebe, in Hingabe. Selbst Jesus Christus, der Einzige, der je ein perfektes Leben gelebt hat, ist ganz anders als wir Menschen Stärke, als wir Menschen irgendwie Vollkommenheit beurteilen und aufschreiben würden. Deswegen können wir zusammenfassen über dieses erste Thema, über das Menschenbild, was Gott uns in der Bibel gibt, was so ganz anders ist. Die Bibel zeigt uns das größte Problem und die wirkungsvollste Lösung der Menschheit. Das ist einzigartig. Das ist einzigartig in dieser Geschichte, dass die Bibel eine Lösung anbietet, aber auch das Problem aufzeigt. Viele Religionen haben irgendwie eine Lösung für Probleme, die gar nicht da sind. Viele Religionen haben das Problem, aber keine richtige Lösung. Die Bibel hat beides. Und viele Menschen fragen schwierige Dinge. Ja, wie kann es sein, dass Gott Leid irgendwie im Leben zulässt? Selbst Menschen, die sich nie als Christen bezeichnen würden, kommen irgendwann im Leben an diesen Punkt und stellen diese komplexen Fragen, wo sie keine Antwort in Naturwissenschaft finden, wo sie keine Antwort in Geschichte finden. Aber die Bibel beantwortet diese Fragen, warum gibt es Leid in dieser Welt? Warum ist diese Welt so kaputt? Warum bin ich so kaputt? Und wie kann ich wieder heil werden? Ein letztes Wort zu dem Menschenbild. Die Helden der Bibel sind keine perfekten Menschen. Das Besondere an den Helden der Bibel ist ihre Abhängigkeit von einem perfekten Gott. Die Helden der Bibel sind keine perfekten Menschen, sondern sie sind abhängig von einem perfekten Gott. Und das ist das, was so faszinierend ist, was mich so fasziniert an der Bibel, was euch faszinieren kann. Gott schreibt Geschichte mit kaputten Menschen. Er schreibt Geschichte über Jahrtausende und er schreibt auch heute Geschichte mit Menschen, die wissen, wie sie in ihrem Herzen sind und die wissen, ich bin abhängig davon, dass jemand mich irgendwie neu macht. Die Menschen aus der Bibel haben einem perfekten Gott vertraut und er hat mit ihnen Großes vollbracht. Und jemand hat das mal so ausgedrückt, dein Wunderpunkt kann Gottes Wunderpunkt werden. Dein Wunderpunkt kann Gottes Wunderpunkt werden. Gott gebraucht diesen Mose, ja, der jemanden totgeschlagen hat, als Werkzeug, um ein 2 Millionen Sklavenvolk aus dem Land Ägypten, aus der damaligen Weltmacht rauszuführen und 40 Jahre in einer Wüste zu versorgen. Ja, das ist unglaublich, das ist ein Wunder. Und Gott gebraucht diesen kaputten Mann, um dieses große Werk zu tun. Gott gebraucht Elia, ja, der so depressive Phasen hat, den gebraucht er, um große Wunder zu tun, die ein Vorbild sind auf das, was Jesus Christus einmal tun wird. David, dieser Mann, der Ehebruch begangen hat und der jemanden umgebracht hat, er wird Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und Johannes, der Sohn des Donners, er schreibt ein Evangelium in der Bibel, in dem die Liebe Jesu wie in wenig anderen Stellen sichtbar und groß gemacht wird. Gott verändert kaputte Menschen. Wenn du mehr darüber hören willst, hör dir die Reihe Tongefäße auf YouTube an. Da wird das ganz sichtbar. Zusammengefasst, die Bibel gibt ein realistisches Menschenbild, ganz anders, als wir es sonst finden auf dieser Welt, in Ideologien, in Weltbildern. Das Bild der Bibel ist realistisch. Gott möchte mit kaputten Menschen große Dinge tun. Den zweiten Bereich, den wir uns anschauen wollen, ist die historische Glaubwürdigkeit. Und die Frage, was denkst du über die Bibel? Und was denkst du über den Wahrheitsgehalt? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Weil es entscheidet an alles. Und ich bin überzeugt, wenn du in die Bibel schaust und du liest Dinge, die komisch sind, ja, du liest Wunder von Menschen, die versorgt werden, von 5000 Menschen, die versorgt werden mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Du liest Geschichten, wo Jesus übers Wasser geht, wo er aufersteht, wo Tote zum Leben erwecken. Diese Dinge sind wirklich passiert. Davon bin ich überzeugt. Ja, egal ob das Schöpfung ist, egal ob das Jungfrauengeburt ist, egal ob das Wunder sind, das ist alles so passiert. Warum komme ich zu dieser Aussage? Ganz einfach, weil die Autoren der Bibel diese Aussage auch tun. Sie sind überzeugt davon, dass alles, was in der Bibel steht, was vor ihnen geschrieben wurde, dass es genau so passiert ist. Und deswegen ist dieser Satz total wichtig, weil er vielfach angezweifelt wird und weil viele Leute sagen, ja, es ist ja egal, ob die Auferstehung wirklich so passiert ist, ich kann ja trotzdem daran glauben. Nein. Ohne historische Zuverlässigkeit gibt es keinen christlichen Glauben. Der christliche Glaube steht auf tatsächlich passierten Ereignissen. Und das ist mega wichtig, weil das Fundament ist. Und wir sehen das zum Beispiel an der Tatsache der Auferstehung. Und Paulus schreibt eben dieser Gemeinde in Korinth über die Auferstehung, also er schreibt, Jesus ist wirklich auferstanden, er war tot und wurde lebendig. Und er schreibt dann, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wie wir sagen, dann würden wir Lügen über Gott erzählen. Dann würde unsere Schuld, alles, was zwischen mir und Gott steht, würde dann noch da sein. Wir würden sterben und wir würden keinen Frieden mit Gott haben. Wir würden sogar schlimmer dran sein als alle Menschen auf dieser Welt, weil wir Nachteile dadurch bekommen. Wir würden Lügen über Gott erzählen. Es gibt niemanden, der für meine Schuld stirbt. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann sind Millionen von Märtyrern umsonst gestorben. Und dieses Beispiel Auferstehung, das gilt auch für andere Sachen. Für Jesus ist klar, wenn er über Ehe redet, Adam und Eva haben wirklich gelebt. Gott hat wirklich über Adam und Eva diese Prinzipien über Ehe gesagt. Für Jesus ist klar, dass Jona wirklich von einem Fisch verschluckt wurde oder Wal oder Fischwal, wie auch immer. Und dass Salomo wirklich gelebt hat. Der weiseste König, den es je gab. Paulus schreibt, dass die Sünde durch den ersten Adam in die Welt gekommen ist und durch den zweiten Adam, also Jesus, weggenommen wird. Also er macht klar, es macht nur Sinn, dass Jesus für die Sünde stirbt, wenn Adam auch wirklich gelebt hat und auch wirklich der erste Mensch war, der gesündigt hat. Die gesamte Geschichte des Volkes Israel beruht irgendwie auf dieser Tatsache, dass 2 Millionen Sklaven aus dem mächtigsten Volk der Zeit einfach so ausgezogen sind und dass Gott sie 40 Jahre versorgt hat. All diese Dinge beruhen auf wirklich tatsächlich passierten Ereignissen. Ohne historische Zuverlässigkeit gibt es keinen Glauben. Und deswegen wollen wir uns 2 Bereiche von Belegen anschauen für die historische Glaubwürdigkeit. Die einen sind die in der Bibel selbst zu finden sind und die wir dann so ein bisschen vergleichen können. Und das andere sind archäologische Fundstücke, die wir irgendwie ganz kurz anreißen wollen. Ich schaue mir nicht alle Themen an, die man sich dazu anschauen kann, sondern es soll ein Impuls sein, dass ihr euch mit diesen Dingen selber beschäftigt. Und draußen, wenn ihr rausgeht, Bevor wir jetzt mit dem ersten Teil anfangen, wird ein Tisch stehen, da habe ich 4 Bücher hingelegt. Und wenn ihr nachher rausgeht, könnt ihr davon ein Foto machen, wenn euch das Thema interessiert. Nicht stehen bleiben bitte, sonst gibt es dann Wust, sondern macht ein Foto. Und dann könnt ihr euch irgendwie informieren, könnt euch die Bücher besorgen, weil die fand ich mega cool, um mehr über diese Dinge herauszufinden. Und die könnt ihr euch gerne anschauen. Zuerst möchte ich einen Vers anschauen und den könnt ihr gerne mit aufschlagen. In Nehemia 7, Verse 66 bis 69. Und das ist nicht mein Lieblingsvers und ich wette eure auch nicht. Warum ich das so sicher sagen kann? Das ist einer der Verse, die ich anstrengend und langweilig finde, wenn ich die Bibel lese. Tatsache ist so, und ich könnte mir vorstellen, dass es euch auch so geht, und auch irgendwie mit Recht. Da steht über das Volk Israel, die gesamte Versammlung, also die gesamte Versammlung der Israeliten, insgesamt 42.360, außer ihren Knechten und ihren Mägden, diese waren 7.337. Und sie hatten 245 Sänger und Sängerinnen. Ihre Pferde waren 736, ihre Maultiere 245, die Kamele 435, die Esel 6.720. Und ein Teil der Häupter der Väter gab zum Werk, der Tirschata gab für den Schatz an Gold 1000 Dariken, so 50 Sprengschalen, 530 Priester Leibröcke. Das sind so diese Abschnitte in der Bibel, die ich sehr anstrengend finde. Wo es irgendwie um eine bestimmte Anzahl von Eseln und Menschen oder Stammbäumen geht. Aber das sind ganz wichtige Verse in der Bibel. Warum? Weil sie zeigen, worum es den Autoren der Bibel geht. Es geht ihnen um Genauigkeit. Wir finden in ganz viel Literatur, ganz viel alten, antiken Quellen, ja, wenn es zum Beispiel um die Pharaonen geht oder in Quellen wie den Gilgamesch-Epos, also alte akkadische Literatur, finden wir ganz viel Übertreibung. Ja, da finden wir mega ungenaue, lange Altersangaben, so 90.000 Jahre, also ist auch sehr ungenau. Und das ist in vielen Dingen so. Und wir kennen das mit der Übertreibung übrigens auch. Wir benutzen auch immer wieder Übertreibung, um zum Beispiel unsere Argumente zu bestätigen. Wenn wir sagen, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt das, dann ist das eine Übertreibung. Das ist eine ungenaue Übertreibung, die wir benutzen, um unserem Argument Gewicht zu verleihen. Ja? Damit der andere einsieht, dass er sein Verhalten ändern soll. Den biblischen Autoren ist es aber ein Anliegen, Genauigkeit zu beachten. Sie wollen genau wiedergeben, was passiert ist. Und deswegen gibt es auch so viele Stammbäume. Es gibt so viele Zählungen in der Bibel. Es gibt eine genaue Zahl, die eben durch Mose aufgeschrieben wurde. Ungefähr 600.000, 603.000, 105 oder sowas. Wie viele Männer aus Ägypten ausgezogen sind. Ja, den biblischen Autoren ist Genauigkeit extrem wichtig, weil sie wirklich wiedergeben wollen, was ist passiert. Und jedes Mal, wenn du diese Verse liest, ja, mit irgendwelchen Eseln oder was auch immer, dann mag das langweilig sein und ist auch okay. Ja, ich blätter dann auch manchmal über die Verse weg. Aber jedes Mal, wenn du so einen Vers liest, dann erinnere dich daran, dass das Anliegen der Bibel historische Genauigkeit ist. Die Autoren wollen genau wiedergeben, was passiert ist. Und das zeigt uns, dass das, was in der Bibel steht, vertrauenswürdig ist. Ihr Anliegen ist Wahrheit. Ja? Und egal, ob das um die Jungfrauengeburt geht, also war Maria wirklich schwanger und hatte noch nie mit einem Mann geschlafen, oder ob es um die Schöpfung geht, ja, das sind Berichte, die genauso gemeint sind, wie sie geschrieben sind. Das drückt sich auch in bestimmten Fakten aus, die wir in der Bibel finden, die man nur wissen kann, wenn man genau beobachtet und wenn man genau in der Situation dabei ist. 2 Beispiele, beziehungsweise 3 Beispiele. Das erste ist der Hase. Im Alten Testament steht in einer Liste über, was dürfen die Israeliten essen und was nicht, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Man hat sich jahrhundertelang gewundert, okay, warum steht das da drin? Der Hase ist offensichtlich kein Wiederkäuer. Die Kuh hat mehrere Mägen. könnt ihr nachgucken, wie viele genau, aber der Hase hat es nicht. Also der Hase ist irgendwie kein Wiederkäuer. Und irgendwann hat man dann rausgefunden, man hat beobachtet, dass der Hase Teile seines Kotes, die er ausscheidet, gleich wieder aufisst. Warum? Weil die Vitamine, die da drin erhalten sind, nur durch eine mehrmalige Verdauung rausgezogen werden. Das heißt, der Hase ist ein Wiederkäuer und die Autoren der Bibel haben einfach genau beobachtet. Also die Bibel war weiter als der Stand der Wissenschaft zu der Zeit. Und deswegen, wenn du Dinge in der Bibel findest, wo du sagst, das verstehe ich nicht und das scheint für mich irgendwie wieder wie ein Widerspruch, dann bewegt es vor Gott, dann frag Gott, hey, wie ist das gemeint? Frag Menschen, die von denen du denkst, okay, sie könnten vielleicht eine gute Antwort darauf haben und hab Geduld, bis Gott dir eine Antwort gibt. Gib dem, was Gott in der Bibel sagt, einen Vertrauensvorschuss, auch wenn du nicht verstehst, was da steht. Zweites Beispiel, Belsazar. Zu Daniels Zeit, also bummelig 500, 600 vor Christus, da wurde das Volk der Israeliten bzw. das Volk der Südstaaten von Israel verschleppt nach Babel. Und Daniel, einer der Juden, der hatte großen Einfluss am Hof dieser Weltmacht. Und zu Zeiten des Königs Belsazar, da sagt Daniel ihm voraus, dass er sterben wird. Und Belsazar macht Daniel darauf hin, weil er eine Vision deuten konnte, macht ihn zum Dritten in seinem Königreich. Und man kann sich fragen, warum zum Dritten? Und das Geheimnis, was in der Bibel nicht steht und was jahrhundertelang auch unbekannt war, ist, dass Belsazar einen Vater hatte, nämlich Nabonid. Der ist aber abgehauen mit seinem Heer und hat irgendwo Krieg geführt. Das heißt, Belsazar war König. Also er war effektiv König, aber auch irgendwie nicht. Und er konnte Daniel nur zum Dritten machen und nicht zum Zweiten, weil er selbst der Zweite war. Und das sind Fakten, die kommen erst später raus, also die finden wir erst später in der Wissenschaft raus. Aber die Bibel beschreibt diese Dinge auf eine ganz natürliche Art und Weise, weil die Autoren vor Ort waren, weil das vertrauenswürdig ist, was da drin steht. Das dritte Beispiel ist die Auferstehung. Da wollen wir nochmal drauf eingehen. Lukas schreibt am Anfang seines Evangeliums, also seines Berichtes über das Leben von Jesus, dass es ihm extrem wichtig ist, alles über Jesus genau so wiederzugeben, wie es auch passiert ist. Also er schreibt an diesen Theophilus, dem er das Evangelium widmet, dass er genau recherchiert hat, dass er genau nachgeforscht hat, was hat Jesus gesagt, was hat Jesus getan, wo gibt es Zeugen. Und wir haben das auch gerade im Bezug auf die Auferstehung. Und Lukas, als er dieses Evangelium geschrieben hat, da war noch nicht viel Zeit vergangen, seitdem Jesus gelebt hat. Also alle Menschen, die dieses Evangelium gelesen haben und die das mit Jesus mitbekommen haben, wenn es falsch wäre, hätten sie ganz leicht sagen können, hier, diese 20.000 Leute haben Jesus gesehen und wussten, okay, das ist nicht so passiert. Und die biblischen Autoren, die haben das Risiko auf sich genommen, dass Leute das widerlegen, dass Leute dem widersprechen und dass ihr Ruf geschädigt wird, weil klar ist, dass sie gelogen haben. Sie nehmen das Risiko auf sich zu sagen, hey, hier gibt es Zeugen. Menschen haben bezeugt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und Zeugen, ja, das sehen wir in jedem Film oder in jeder Show, wo es um Gericht geht. Zeugen kann man ganz einfach befragen. Und das ist cool. Beim Beispiel der Auferstehung, mit der Auferstehung fällt, wie Paulus gesagt hat, der christliche Glaube. Wenn die Auferstehung nicht passiert ist, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und deswegen ist das aber auch eine sehr schöne Sache, um zu schauen, ist die Bibel vertrauenswürdig. Dass Jesus auf der Erde gelebt hat, dass er gekreuzigt wurde, das bezweifelt kein ernstzunehmender Wissenschaftler. Also wenn euch irgendwer sagt, Jesus hat nicht gelebt, das ist selbst nach dem Stand der Wissenschaft faktisch falsch. Ja, also nicht nur die Bibel bezeugt es, wovon wir ja ausgehen, dass es reicht, um dem zu vertrauen, sondern auch andere Quellen bezeugen, dass Jesus ganz klar gelebt hat. Und da streitet sich keiner drüber. Dass Jesus aber tot war und dann auferstanden ist, nachdem er wirklich tot war, das ist ein großer Streitpunkt. Warum? Weil es sich um ein übernatürliches Wunder handelt. Ja? Und Wunder passieren nicht in den Augen der oder in den Augen vieler Menschen. Menschlich gesehen erscheint es unmöglich. Und trotzdem sind wir davon fest überzeugt. Und jetzt habe ich euch eine Frage mitgebracht, also über die Auferstehung, an die Asterix-Fans. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, es geht um Gallier und um Römer, da kommt auch Cäsar drin vor. Und die Frage ist, hat Cäsar so gelebt, wie wir das heute wissen? Also wurde er an den Iden des März von Senatoren erstochen in seiner Senatorenrede mit diesen, auch du mein Sohn Brutus, also auch von seinem vertrauten Brutus, der, meine ich, eigentlich gar nicht sein Sohn war, aber der ihm sehr lieb war. Ist das wirklich so passiert? Und wenn man irgendwen fragt, irgendein Historiker, der würde meistens, ein Geschichtslehrer, der würde sagen, ja, das ist so passiert. Ne? Also zumindest diese Key Facts sind so passiert. Und das Spannende ist aber, dass diese Fakten, diese Sachen in der Geschichte, die für uns so klar sind, dass die weit weniger gut belegt sind als die Auferstehung Jesu. Die ersten Berichte, außer die von Cäsar selbst, und die sind ja da kann man dann ja das gleiche Argument anlegen, dass die gefärbt sind. Außer die Berichte von Cäsar selbst stammen die ersten Berichte, die wir über Cäsar haben, von Menschen, die mindestens 100 Jahre später das aufgeschrieben und 100 Jahre später gelebt haben. Und die frühesten Kopien, also die wir wirklich vorliegen haben, die sind über 800 Jahre, also die frühesten nur, die sind über 800 Jahre vom Leben Cäsars und von diesem ersten Aufschreiben entfernt. Also eine gigantische Zeit, wo sehr, sehr viel passieren kann. Im Gegensatz zu den Auferstehungsberichten zum Neuen Testament ist das ein himmelweiter Unterschied. Wir haben über 5400 handschriftliche Fragmente von den Texten des Neuen Testaments. Die ersten Texte des Neuen Testaments wurden ungefähr 10 Jahre nach Jesu Tod geschrieben. Und die ersten Kopien oder die ersten Handschriften, die uns vorliegen, die sind innerhalb des ersten Jahrhunderts datiert. Also maximal 70, wenn nicht sogar weniger Jahre nach Jesu Tod. Also das ist eine Nähe, die wir von keiner Schrift des Altertums haben. Also keine Schrift der Antike ist so gut belegt wie die Texte über die Auferstehung Jesu. Und jedes Buch im Neuen Testament geht davon aus, dass Jesus lebt. Jedes. Dazu kommt, dass außerbiblische Zeugnisse, außerbiblische Chronisten das auch bestätigen. Also selbst außerbiblische Chronisten erwähnen, dass gesagt wird, dass Jesus auferstanden ist. Außerdem schreiben diese Leute, also nicht nur Lukas, sondern auch Paulus, schreiben in dieser Zeit, also wo sie gelebt haben, wo die Auferstehung gerade erst passiert ist, da schreiben sie, hey, es gibt massig Zeugen, die das mitbekommen haben. Sie sagen faktisch, ihr könnt sie befragen, ihr könnt fragen, ob das so ist, ob Jesus auferstanden ist, ob der den Menschen erschienen ist. Ihr könnt diese Menschen fragen. Also sie gehen ein großes Risiko ein, dass man sie einer Lüge überführen könnte. Aber sie sagen es. Und die Bibel hat überlebt. Und sie hat nicht nur überlebt, sondern diese Tatsache der Auferstehung hat das römische Reich, die damalige Weltmacht, völlig auf den Kopf gestellt. Die Autoren, die das behauptet haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, die wurden für ihren Glauben getötet. Sie sind fast alle gewaltsam gestorben. Fast alle Schüler von Jesus sind eines gewaltsamen Todes gestorben, weil sie Jesus bezeugt haben. Kein vernünftiger Mensch macht das für eine bewusste Lüge. Und eine gleichzeitige Einbildung von Hunderten von Leuten, ja, dass Hunderten von Leuten Jesus erschienen ist, das ist auch nicht möglich, ja, auch medizinisch nicht. So eine Zwangspsychose in dem Ausmaß haben wir nicht beschrieben. Deswegen können wir sagen, nach historischen Maßstäben ist die leibliche Auferstehung Jesu das am besten bezeugteste Ereignis der Antike. Das bedeutet, dass Jesus wirklich lebt. Auch jetzt in diesem Augenblick. Das ist diese innerbiblische Glaubwürdigkeit. Das Zweite, was wir uns noch anschauen wollen, ist das Thema historische Glaubwürdigkeit durch externe biblische Belege, durch die Archäologie. Und da habe ich euch auch ein paar Beispiele mitgebracht. Wie gesagt, das sind Beispiele, das sind Anregungen, die euch zum weiteren Forschen animieren können. Oder wenn ihr mit Menschen im Gespräch seid, könnt ihr diese Dinge anbringen. Das Erste, was ich euch mitgebracht habe, ist ein Bericht über die Sintflut. Und auch die Sintflut wird als Ereignis sehr stark angezweifelt, dass es wirklich so passiert ist, weil es ja auch irgendwie ein Wunder ist. Tatsache ist aber, dass wir in allen Gegenden dieser Welt Berichte über große Flutereignisse haben. Also nicht nur über eine einzelne Flut, also sowas wie die großen Sturmfluten über Hamburg oder sowas, sondern eine Flut, die alles andere übersteigt. Eine Flut aus allen Bereichen dieser Welt und in der Menschen meistens durch ein Schiff gerettet werden. Und wir haben zum Beispiel, ich habe euch jetzt nur eins mitgebracht, und zwar einen Bericht von den Maori, also aus Neuseeland. Und in ihrer Literatur finden wir frühestens um 1300, also weit bevor irgendein Europäer irgendwie dahin kommt und den von der Bibel hätte erzählen können, da steht dann in einem Schriftstück: Weil die Menschen nicht mehr an die alten Berichte vom Gott Tane und an die übrigen Überlieferungen glauben wollten, sondern die Priester verhöhnten, bauten diese ein Floß mit einem Haus, das Nahrungspflanzen, Hunde und einige Menschen trug. Dann goss der Regen in Strömen herab und alle ungläubigen Menschen wurden ersäuft. Das Floß fuhr über das Meer und kam nach 7 Monaten unter vielen Opfern und Gebeten zu Tane endlich an Land. Es war Hawaii. Sie fanden das Land zertrümmert und die Menschen tot. Sie waren die einzigen Überlebenden. Bei ihrer Landung war ihre erste Tätigkeit Gebete und Verehrungszeremonien für alle Götter. Nachdem dies vollendet war, zeigte sich ihnen der Regenbogen und ein anderes Glückszeichen am Himmel. Da traten ihnen die Götter versöhnt entgegen, die die Zerstörung der Menschen veranlasst hatten und nun unten am Ende des Himmels wohnten, wo sie Ebbe und Flut hervorbringen, die wir täglich sehen. So, das ist eine Übersetzung, ein Bericht, eine Fluterinnerung von den Maori. Und das passt irgendwie sehr gut zu dem, was wir über Noah lesen. Ja, da sind Menschen, die werden durch ein Schiff gerettet. Und dann, als sie gerettet wurden, also alle anderen Menschen sterben, alles war überflutet. Und als sie gerettet wurden, haben sie dann eben Opfer dargebracht. Und dann kommt ein Regenbogen. Und das ist total spannend. Also, dass solche Berichte, die so viel Ähnlichkeit haben, auch wenn sie natürlich ganz stark anders sind als das, was wir in der Bibel finden, das ist auch völlig normal, wenn die Bibel sozusagen oder wenn der Noah-Bericht das Ursprüngliche ist. Wir finden diese Anhaltspunkte dafür, dass überall auf der Welt diese Flut passiert ist. Also dass das nicht nur eine Legende ist, sondern dass Menschen das bezeugen. Und das ist sehr, sehr ähnlich ist dem, was in der Bibel steht. Ja, und das gilt auch, das gibt es auch bei den Maasai in Afrika, das gibt es in Mexiko, das gibt es im Gilgamesch-Epos, also in diesem ganzen akkadischen Bereich um Babylonien. Wir finden überall Sintflutberichte. Das ist, wie gesagt, das sind Indizien. Dann, anderes Thema ist die Genauigkeit der Übersetzung. Es wurde oft gesagt, okay, der hebräische Urtext, den wir in der Bibel haben, der so von 1000 nach Christus stammt, von den sogenannten Masoreten, der wurde ja von den Mönchen ganz viel verfälscht, damit sozusagen das zum Weltbild passt und damit die katholische Kirche gestärkt wird. Dann hat man die Rollen von Qumran gefunden, also Schriftrollen des Alten Testaments, die in Israel in einer bestimmten Höhle lagen und die ungefähr um der Zeit von Jesus geschrieben wurden. Da hat man gesagt, ja toll, das ist super, jetzt werden wir sehen, dass die Bibel, dass das Alte Testament ganz groß verfälscht wurde, weil man hat ja den Vergleich von dem Jahr 0 zu dem Jahr 1000 nach Christus und dann kann man sagen, okay, das wurde alles verfälscht. Dann hat man gemerkt, oh, dieses riesige lange Buch Jesaja, also eine riesige Schriftrolle, die hat man komplett durchgesucht und dann hat festgestellt, oh, das ist ja fast genau gleich. Dann haben die ja doch gar nicht so schlecht gearbeitet. Und das ist ein Beleg. Wir finden leichte Abweichungen in der Bibel, das stimmt. Da gehe ich nächste Woche auch noch mal ein bisschen drauf ein. Aber selbst in der Schriftrolle gibt es keine Abweichungen, die über grammatikalische Unsicherheiten hinausgehen. Es gibt ein, zwei Stellen, wo man eine andere Aussage oder wo man andere Wörter nehmen muss, also wo sich das unterscheidet, aber das hat keine Auswirkung auf die Aussage des Textes. Also wir haben eine große Überlieferungsqualität der biblischen Texte, wie wir sie bei fast keinem Buch dieser Welt finden. Also es hat mit Stille Post nichts zu tun. Andere Bereiche, das Thema alttestamentliche Könige, also hat das Reich Israel wirklich so existiert mit den Königen? War das wirklich so ein großes Reich und hat Gott wirklich diese Wunder getan? Da haben wir heute, also gerade heute in unserer aufgeklärten 21. Jahrhundert, wissen wir immer mehr über Fundstücke, die wir eben in Israel finden, die Archäologen ausgraben. Zum Beispiel Siegel, man hat Siegel gefunden, die alle möglichen Namen der alttestamentlichen Könige tragen. Man hat ein Siegel gefunden, wo drauf steht, Besitz des Berechjahu, Sohn des Neriahu, des Schreiber. Und das ist Baruch, der Sohn des Neria, also so steht es dann eben im alttestamentlichen Text, der Schreiber von Jeremia. Von dem hat man mehrere Siegel gefunden, wo man denkt, dass die auf ihn zutreffen, aber eben auch mindestens eins, wo das sehr sicher ist. Oder Siegel mit dem Namen von König Hiskia und von vielen anderen. Man hat Steine gefunden, also man sozusagen Berichterstattung von Königen, also auf die Könige geschrieben haben, das habe ich alles getan. Die haben dann das so in Steine gemeißelt, wo eben draufsteht, oder wo Israel und auch Könige erwähnt werden, die wir im Alten Testament finden. Es gibt zwei, die sind relativ berühmt. Das ist einmal das Taylor-Prisma, das ist so ein Stein, der ist so ein eckiger Stein und der ist auf allen Seiten beschrieben. Und da werden mehrere Dinge erwähnt. Das ist von dem König Sanherib, also ein Assyrer. Und dieser König lebt zu Zeiten von Hiskia. Und er erwähnt auf dem Stein Omri, den König von Israel, das ist ein alttestamentlicher König, der war sehr mächtig, also der wird zum Beispiel erwähnt. Und dieser Sanherib schreibt dann ganz toll über eine Eroberung von Judäa. Also er schreibt dann, wie er Judäa, also das Land von den Israeliten, wie er das erobert hat und beschreibt dann, oh, diese Stadt habe ich so erobert und diese Stadt habe ich so erobert und dann habe ich Belagerungswelle gegen Jerusalem aufgeschichtet und ich habe sie ausgehungert und ich habe sie in die Enge getrieben. Also er beschreibt es ganz blumig und er schreibt über ganz viele Städte, große Städte, die er erobert hat. Also er stellt das natürlich so ganz, ganz klasse dar. Geschichte wird halt von Siegern geschrieben. Und dann schreibt er aber am Ende dieser Beschreibung und dann habe ich dem König Hiskia ganz viel Tribut abverlangt und er musste das bezahlen, er musste das bezahlen, er musste das bezahlen und das bezahlen. Was er nicht schreibt, ist, dass er Jerusalem erobert hat, weil das hat er nicht. Und die Frage ist, warum, wenn er doch alle anderen Städte mit links platt gemacht hat? Die Antwort finden wir in der Bibel, weil Hiskia in dieser Belagerung von Jerusalem betet zu Gott, dass er ihn rettet. Und dann schickt Gott einen Engel und dieser Engel tötet in einer Nacht 185.000 Soldaten von Sanherib. Und Sanherib kehrt in seinem Land zurück und irgendwann wird er dann durch seine Söhne ermordet. Das schreibt er natürlich nicht, weil er möchte ja darstellen, wie toll er ist und wie groß er ist. Aber hier wird deutlich, okay, es ist plausibel, was die Bibel schreibt und es passt zu dem, was wir finden. Und dass Gott in einer Nacht 185.000 Soldaten sterben lässt, die Israeliten eben umbringen wollen, das ist ein Wunder. Ja, also das ist nichts Natürliches, dass ein Engel kommt und dann eben den Hiskia rettet. Aber dieses Wunder wird ein Stück weit belegt durch das, was wir außerbiblisch gefunden haben. Die andere Sache, zum Beispiel die Tel-Dan-Stele, da wird das Haus David erwähnt, also dass es eine Dynastie Davids gab. Auch das wird vielfach angezweifelt und trotzdem haben wir die außerbiblischen Belege, dass es so war. Und es gibt viele, viele andere Sachen, die man anschauen kann, mit denen man sich beschäftigen kann. Viele Indizien für das Leben von Salomo, für Ahab, für Josua, also für die Landnahme, die auch übernatürlich abgelaufen ist, von den Israeliten. Wir haben viele historische Indizien für die Glaubwürdigkeit der Bibel und es werden immer mehr. ohne historische Glaubwürdigkeit gibt es keinen Glauben. Aber es gibt historische Glaubwürdigkeit der Bibel. Den dritten Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel, den hört ihr nächste Woche und den finde ich am heftigsten. Soweit schon mal als kleiner Appetizer. Ich komme zum Fazit. Die meisten Bücher in dieser Welt, die kannst du gut finden. Du kannst sie spannend finden, du kannst sie langweilig finden oder du kannst sagen, ich bin eh kein Leser, ich guck lieber Dokus oder was auch immer. Was du über die Bibel denkst, das wird deine Ewigkeit bestimmen. Dieses Buch zeigt uns die Realität, in der wir leben. Sie zeigt uns, was hinter den Kulissen des Sichtbaren passiert. In diesem Buch zeigt Gott uns das, was wir nicht sehen. Er offenbart uns das, was wir nicht erforschen und nicht begreifen können. Und Millionen Menschen haben das in ihrem Leben erlebt. Sie haben das erlebt, was wir am Anfang gelesen haben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es krempelt dein Leben um, wenn du es erlaubst, wenn du Gott das zulässt. Der französische Philosoph Voltaire, der lebte im 18. Jahrhundert und das war ein starker Kritiker des institutionellen Christentums, was auf der einen Seite nicht unbedingt schlecht ist, also Christsein ist keine Institution, aber er hat auch viel auf die Bibel geschossen. Und er hat dann behauptet, er hat prophezeit, dass im 19. Jahrhundert, also ein Jahrhundert später, nachdem er gelebt hat, die einzige Bibel in einem Museum liegen wird. Und das Witzige ist, erstens wissen wir, dass es nicht so ist, weil wir benutzen sie jeden Tag. Auf der anderen Seite wurde 100 Jahre später ungefähr, beziehungsweise 50 Jahre nach seinem Tod, wurde in seinem Haus, also in dem, wo er gelebt hat, wurden Bücher gelagert, wurden Bibeln gelagert, der Genfer Bibelgesellschaft als Zwischenlager, die Bibeln und christliche Traktate verteilt haben, um Menschen für den Glauben zu gewinnen. Voltaires Worte haben sich nicht erfüllt, aber die Bibel ist immer noch da. Sie ist glaubwürdig, sie ist lebendig und wirksam durch Gott, der durch sie wirkt. Und am Ende bringe ich euch eine Einleitung mit. Am Ende der Bibel, im letzten Buch steht: Glückselig, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Wenn du lange nicht mehr in die Bibel gelesen hast, wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, auch wenn du jetzt zuschaust, dann nimm das zum Anlass und schau in die Bibel und erwarte, dass Gott deine Sicht über die Dinge auf den Kopf stellt. Lass dich darauf ein, wie die Bibel die Probleme in deinem Leben beschreibt und dir die Lösung für deine Sünde, für deine Schuld vor Gott anbietet. Am Ende gilt genau das, genau wie die Botschaft der Bibel, ist ihr Autor vertrauenswürdig. Und was das für unsere Rettung und für Jesus bedeutet, das wollen wir gleich im Abendmahl feiern. Amen.